Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen zu Bildung in Thüringen. Mein Name ist Richard Schäfer. Folgende Themen haben wir herausgesucht. Zunächst einmal geht es um einen Besuch im Musterkindergarten. Michael Kummer interviewt dazu Nadine Hübner. Dann wollen wir auf die Personalratswahlen 2018 hinweisen und im dritten Teil von der Frankfurter Buchmesse einen Beitrag übertragen zum Thema David Kribbel über Lebensschulen. Zunächst aber Michael Kummer und Nadine Hübner zu einem Besuch in einem Musterkindergarten.
Nadine, du bist ja Referentin für Bildung bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen und in dieser Funktion lädst du im Moment ein zu einer Bildungsfahrt an eine Musterkita. Erklär uns das doch mal bitte. Was ist denn eine Musterkita? Was soll das sein?
Also ich würde erstmal vorher damit anfangen, für wen machen wir das eigentlich gerade als Gewerkschaft? Also innerhalb der GEW gibt es eine Arbeitsgruppe für Kita-Beschäftigte, sowohl für Kita-Erzieherinnen als auch für die Leitungstätigkeiten Kitas. Und da treffen wir uns regelmäßig dreimal im Jahr und überlegen, was wir welche Exkursionen, Fortbildungen wir für die Kollegen anbieten wollen. Und da gab es den Wunsch, diese Musterkita zu besuchen. Also einige hatten davon schon gehört, dass es in Rheinland-Pfalz, in einem kleinen Ort, der nennt sich Neuwied, dass es dort einen Altbau, einen sanierten Altbau plus Neubau gibt. Und diese Kita als Deutschlands erste und einzige Musterkita dort angepriesen wird. Und die wollten sie gerne besuchen. Deswegen habe ich dort Kontakt aufgenommen. Und die führen am 16. November einen Tag der offenen Tür durch, wo man sich auch führen lassen kann, durch die Kita Dinge erklärt bekommt. Und genau das wollen wir machen. Also da werde ich mit den Gewerkschaftsmitgliedern an dem 16. November nach Rheinland-Pfalz fahren und dort gucken wir uns diese Musterkita an.
Das ist wichtig für, also das kann man so als berufliche Fortbildung nutzen, um sich selber schlau zu machen, wie könnte das an meiner Einrichtung auch aussehen?
Genau, also der Ziel ist es natürlich, dass die Kollegen ganz viele Sachen mitnehmen, also nicht, dass sie sie in ihre Tasche stecken und mit Dachtürigen nehmen das nicht, aber Ideen mitbringen, welche Dinge sie selber umsetzen können, kleine Sachen vielleicht, manchmal aber auch große Sachen. Gesundheitsmanagement wird mittlerweile bei vielen Trägern auch ganz groß geschrieben, aber es fehlen so die grundlegenden Ideen, wie man Dinge angehen kann, ohne die Einrichtung komplett neu zu bauen. Da hätten alle viele Ideen, wie man es machen kann. Aber der Ansatz ist an der Stelle, Dinge sich erstmal anzugucken und zu kopieren und darauf aufbauend dann ein Gesundheitsmanagement in den Kitas zu initiieren.
Nenn mal kurz ein Beispiel Gesundheitsmanagement. Was könnte man machen?
Man könnte zum Beispiel am Raumklima und an der Raumakustik arbeiten. Also die Räume in den Kitas sind häufig viel zu groß, viel zu viele Kinder in einem viel zu großen Raum. Es schallt. Es ist kalt und wenn es zu kalt ist, dreht man die Heizung auf, dann ist es wieder überhitzt. Das sind alles Verhältnisse, die es nicht nur den Kindern erschweren, sondern auch den Pädagogen in ihrer pädagogischen Arbeit.
Und in Neuwied haben die das bei dem Umbau des Gebäudes sozusagen beachtet?
Genau, es gab vorher zwei unterschiedliche Analysen. Zum einen hat die Unfallkasse in Rheinland-Pfalz grundsätzlich den Kita-Betrieb sich angeguckt, diesen speziellen Kita-Betrieb, aber auch generell in Rheinland-Pfalz. Wie sind dort Kitas gestrickt? Also die Unfallkasse zum einen und dann gab es das Institut für Arbeitsschutz in Rheinland-Pfalz. Auch die haben eine Analyse durchgeführt, Gefährdungsbeurteilungen sich angeguckt, neueste Erkenntnisse zum Thema Klima, also Raumklima, Raumakustik, dann initiiert und auf dieser Grundlage die Kita dann gestaltet.
Und ihr fahrt zusammen am 16. November? Das geht hier in Erfurt los?
Genau, 8.30 Uhr starten wir die Fahrt nach Rheinland-Pfalz. Nimmt uns ganz viel Zeit weg. Rheinland-Pfalz ist halt auch eine Ecke entfernt. Von daher müssen wir den Weg aber in Kauf nehmen, weil, wie gesagt, Deutschlands erste und einzige Musterkita bislang. Aber spannend an der Sache ist, dass es in Gotha einen Kita-Neubau geben soll. Die müssen also ihre Platzzahlen erweitern. Und der Oberbürgermeister von Gotha hat bereits Kollegen nach Neuwied entsandt.
Aha.
Die sollen für diesen Neubau, der in Gotha geplant wird, dort schon mal schnuppern und anfühlen, nachfühlen, um dort dann hoffentlich ganz, ganz viele Sachen umzusetzen und mal sehen, vielleicht kriegen wir ja in Gotha Deutschlands zweite Musterkita.
Und die Kollegen fahren am gleichen Tag hin aus Gotha oder waren die schon dort? Oder?
Also es fahren auch Kollegen aus Gotha mit, aber es sind auch schon Kollegen gefahren. Also sie ziehen das relativ groß auf, dass dort eine Perspektivenvielfalt auch kommt, weil die eine Kollegin nimmt vielleicht einen Aspekt mit, der ihr besonders wichtig ist. Also sie haben da schon darauf geachtet, dass es verschiedene Personen gibt, auch aus verschiedenen Leitungsebenen, so würde ich es mal bezeichnen, die sich diese Musterkita angucken in Neuwied.
Das heißt, in Neuwied ist ständig Besuch jetzt in dieser Kita?
Ja, auch das ist übrigens ein Aspekt des Gesundheitsmanagements in dieser Musterkita selbst. Also wie gehen wir mit der Belastung um, dass hier so viele Menschen durchgeführt werden? Hm. Also sie führen 2 Tage der offenen Tür durch, da gibt es auch keinen regulären Kita-Betrieb. Das sind die Beschäftigten, also Ansprechpartner für die Fragen der Besuchenden. Aber auch über das Jahr gesehen gibt es immer wieder Termine, wie zum Beispiel der Gotha-Kollegin, die halt nicht den Tag der offenen Tür nutzen, sondern sich einfach mal so anmelden und gerne vorbeischauen wollen. Ich weiß auch zum Beispiel, dass Gabi Ola, unsere Staatssekretärin, auch die Musterkita schon besucht hat. Mhm. Also von daher, es gibt da auch offizielle politische Besuchstermine. Und damit umzugehen, das einzutakten und sich daran auch nicht aufzureiben, sondern da vernünftige Wege zu finden, auch das ist ein Aspekt dieses Gesundheitsmanagements in der Kita selbst. Die führen dazu Evaluationen durch, werden darauf geschult, gibt im Anschluss immer Gesprächstermine, wo sie das selber nochmal reflektieren, was lief heute gut, was können wir aber irgendwie anders machen, damit das für uns entlastender ist.
Das heißt, wenn man was Gutes macht und Vorbild ist, muss man natürlich immer damit rechnen, im Schaufenster erstmal zu stehen. Das könnte die Kollegen in Gotha dann auch betreffen.
Das könnte sie auch betreffen. Spannend wird für uns als GEW auch nochmal, wir haben nicht nur die Führung in der Musterkita an dem Tag, sondern wir treffen uns auch mit Kollegen aus Rheinland-Pfalz, nämlich mit Beschäftigten auch genau aus dieser Musterkita, zu einer übergreifenden, bundeslandübergreifenden Arbeitsgruppensitzung. Und da wird wohl auch das Thema sein. Wie gehen wir eigentlich damit um, wenn man so ein Vorreiter ist, wenn andere bei uns gucken kommen? Das werde ich bestimmt da auch thematisieren als Referentin, das ansprechen, damit auch die Kollegen hier dann in Thüringen wissen, worauf sie sich so einlassen, wenn sie diese tollen Ideen wieder mitbringen.
Also eine hochinteressante Fahrt nach Neuwied. Sag nochmal die Grunddaten. Du suchst ja noch Mitfahrer, das habe ich gehört.
Genau, also die Platzzahl ist begrenzt bei uns. Hat was damit zu tun, dass auch nur eine bestimmte Anzahl an Personen durch diese Kita geführt werden kann. Aber es sind noch ein paar wenige Plätze frei. Wir starten 8.30 Uhr am 16. November, das ist ein Donnerstag, und kommen auch erst wieder 22 Uhr in Erfurt an, haben einen vollgepackten Tag, also die Fahrt dorthin, gehen zwischendurch nochmal Mittagessen, eine entspannte Runde, um auch das ein oder andere vielleicht schon mal zu thematisieren, anzusprechen, haben dann die Führung am frühen Nachmittag und dann am späten Nachmittag diese übergreifende Arbeitsgruppensitzung mit anschließendem Essen und dann fahren wir wieder zurück nach Erfurt.
Okay, und das Angebot ist offen für alle, die GEW-Mitglied sind und Erzieher oder Erzieherin in einer Kita.
Genau, also das sind die beiden Voraussetzungen und es gibt einen Teilnahmebeitrag, einen Kostenbeitrag von 100 Euro, der deckt bei weitem nicht das, was investiert werden muss. Aber es ist nochmal die Möglichkeit für Gewerkschaftsmitglieder, diese Fortbildung, diese Exkursion dann auch zu nutzen. Mich hat eine Kollegin angesprochen gehabt, die Erzieherin im Internat, also auch sie hat sich da sehr zum Beispiel für interessiert. Darauf basierend, was ich ihr dann aber erzählte, was wir uns alles angucken, worum es hauptsächlich thematisch gehen wird, hat sie dann aber zum Beispiel gesagt, nein, für einen Internatsbetrieb bräuchten wir was ganz anderes, was viel spezifischeres. Da könnte sie vielleicht einzelne Aspekte nutzen, aber für den Bereich Kita ist das auf alle Fälle genau das Richtige.
Okay, also 16.11. GEW-Mitglied und Erzieherin an einer Kita dann mitfahren. Plätze sind noch da. Und wo müssen sich die Kollegen melden?
Können sich bei mir melden. Also zum einen per Mail an nadine.hübener@gew-thüringen.de oder Sie können mich anrufen unter 0361 590 9554.
Okay, danke Nadine.
Bitteschön.
Soweit diese Informationen und wir machen jetzt weiter mit Musik und die kommt von Thymono, Explose Intro. Thank you.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
Im nächsten Beitrag weisen wir auf die Personalratswahlen im Bildungsbereich im Jahr 2018 hin und erläutern, was Personalräte sind, was sie tun und für wen sich zum Beispiel die Bildungsgewerkschaft einsetzt.
Für die GEW steht die Wertschätzung deiner Arbeit an erster Stelle. 2018 sind wieder Personalratswahlen in Thüringen. Was ist eigentlich ein Personalrat? Er ist die Interessensvertretung der Beschäftigten gegenüber den Dienststellen und Arbeitgebern. Er überwacht und kontrolliert die Einhaltung und Umsetzung der gesetzlichen Regelungen und Tarifverträge. In Thüringen werden Personalräte in diesen Bildungsbereichen gewählt: in staatlichen Schulen, in Hochschulen und in den Kommunen. Erzieherinnen und Erzieher in den kommunalen Kitas werden durch die Personalräte der Kommunen vertreten. Warum mit der GEW in den Personalrat? Die GEW ist die größte Gewerkschaft im Bildungsbereich und hat die meisten Mitglieder. In den Personalräten ist sie stark vertreten. Für die GEW steht die Wertschätzung deiner Arbeit an erster Stelle. Du hast Interesse, mit der GEW für den Personalrat zu kandidieren? Dann sei dabei und wir bereiten dich auf diese Aufgabe vor. Die nächste Wahl findet im Frühjahr 2018 statt. Wichtige Informationen zur Arbeit der Personalräte gibt es im Internet auf www.gew-thüringen.de. Für die GEW steht die Wertschätzung deiner Arbeit an erster Stelle.
Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Den folgenden Beitrag haben wir von Literadio übernommen. Die Kollegen haben auf der Frankfurter Buchmesse Autoren und Übersetzer interviewt. Und in diesem Beitrag geht es um das Buch von David Kribbel über Lebensschule. Der Redakteur Herbert Knauer interviewt Lotte Kreisler, die das Buch ins Deutsche übersetzt hat. Kribbel beschreibt in seinem Buch vier Bildungseinrichtungen, in denen benachteiligte Jugendliche behandelt, erzogen, betreut und gefördert werden.
Literadio. Live von der Frankfurter Buchmesse, 11. bis 15. Oktober 2017.
Auf der Bühne von Literadio am Stand der IG Autoren, Autorinnen darf ich nun Lotte Kreisler begrüßen.
Hallo.
Lotte, du bist Übersetzerin von David Kribbels Überlebensschule.
Ja.
Du bist aber nicht nur Übersetzerin, sondern du bist selbst auch Alternativpädagogin und Traumaberaterin.
Auch, ja.
Du hast den Text aus dem Englischen übertragen. Es ist das erste Mal, dass er auf Deutsch erscheint?
Ja.
David Kribbel hält ein Plädoyer für nicht autoritäre Erziehung und bringt hier vier exemplarische Beispiele.
Das ist richtig, ja.
Beim ersten handelt es sich um David Wells und das Barnes Hostel. Eine Einrichtung, in der während des Zweiten Weltkriegs evakuierte Kinder aus Edinburgh untergebracht waren.
Ja.
Wo hat sich das befunden?
Wo hat sich das befunden? Also der Ort an sich war am Land, also ein ländliches Gebiet, und die Kinder wurden nicht für fähig erklärt, in Familien zu wohnen. Also aus mindestens 131 verschiedenen Gründen steht im Buch drinnen. Also weil sie angeblich gestohlen haben, gelogen haben, keine Grenzen anerkannt haben, gewalttätig waren, aber auch, es waren auch so Begriffe, die verwendet wurden, wie unsicheres Verhalten oder und so weiter und so fort. Also sehr fragwürdige und seltsame Beschreibungen und Zuschreibungen, ja, die dort eben, die sie qualifiziert hat dafür, in einem Heim sein zu müssen und nicht in Familien sein zu dürfen.
Ja. Also kurz gesagt, Kinder und Jugendliche, an denen andere pädagogische Modelle bereits gescheitert waren.
Ja.
Mit dem harten deutschen Wort schwer oder nicht erziehbar.
Hat man früher gesagt, heute verwendet man zum Beispiel gerne den Ausdruck ausgrenzungsgefährdete Jugendliche. Politisch etwas korrekter vielleicht, möglicherweise. Ja.
Was war das Besondere an David Wales und dem Barnes Hostel?
Also, wenn ich darf, möchte ich ganz wenige Worte zuerst über David Gribble, den Autor, sagen, der dieses Projekt deshalb ausgewählt hat, weil er sich, glaube ich, sehr stark mit seiner Arbeit auch drin wiedergefunden hat. David Gribble selber ist 85 Jahre alt jetzt und hat ungefähr 40 Jahre in demokratischen Schulen gearbeitet. Viele fragen sich dann, was bedeutet das, was ist das, eine demokratische Schule? Da gibt es wirklich unglaublich viele verschiedene Varianten, aber jede dieser Varianten versucht, und das hat jetzt mit dem Barnes Hostel auch zu tun, versucht, die Kinder eben ins Zentrum zu rücken, das, was sie brauchen, was sie tun wollen, wie sie miteinander leben und verfahren wollen, und das braucht aber Techniken. Also das geht nicht einfach so, ich stehe auf in der Früh und frage, wie geht's dir heute, was willst du tun, das wird nicht funktionieren, sondern es braucht Instrumente und Techniken. Und dieser David Wills im Barnes Hostel hat, nachdem er bekannt war als Schläger und Kinder brutalst geschlagen zu haben in der Vergangenheit, seine Methoden verändert, weil er gemerkt hat, er kommt mit Nichtschlagen und Beziehung aufnehmen eigentlich weiter. Aber das mit Beziehung aufnehmen hat nicht gereicht und reicht einfach nicht, sondern sie haben Instrumente entwickelt wie die Versammlung, also die gemeinsame Versammlung, die regelmäßig getagt hat und wo die Burschen begonnen haben, selber Verantwortung zu übernehmen. Also wirklich Verantwortung für die Entwicklung der Regeln, des Zusammenlebens, des Miteinanderumgehens, auch wann, wie sie lernen wollen und so weiter und so fort. Und eigentlich zunehmend mehr und mehr. Also am Anfang waren es nur eingeschränkte Bereiche, und je länger sie das gemacht haben, haben sie also mehr und mehr Entscheidungsbereiche eigentlich an sich gerissen, kann man sagen, aber dadurch auch die Verantwortung erhöht und dadurch sich eigentlich nahezu selbst verwaltet nach einiger Zeit. Ja.
Also ein kontrolliertes Freiraum übergeben, könnte man das so ausdrücken?
Das könnte man gut so ausdrücken, ja. Mhm.
Der Hintergrund bei Barnes Hostel waren die Quäker, wenn ich recht verstanden habe. Und deren unumschränktes Prinzip der Liebe, oder besser gesagt das Prinzip unumschränkter Liebe, das insbesondere jenen Kindern entgegenzubringen sei, mit denen man Probleme hat und die man von vornherein eigentlich gar nicht so gern möchte.
Ja, also dazu möchte ich sagen, dass sowohl David Gribble als auch in diesem Projekt des Barnes Hostels und in diesen demokratischen Schulen zwei Prinzipien, also Prinzipien der Pädagogik und politische Prinzipien, eigentlich aufeinanderstoßen. Ja? Also nicht feindlich aufeinanderstoßen, sondern eigentlich sind das Schnittmengen oder Schnittpunkte zwischen Pädagogik und Politik. Ja? Also man hat einen pädagogischen Ansatz, aber nachdem die Rahmenbedingungen täglich oder wöchentlich neu verhandelt werden, ist der politische Ansatz der Veränderung, ja, und dass Menschen und auch junge Menschen selber die Akteure der Veränderung eben sein können. Und ich möchte gerne ein kurzes Zitat über diese Liebe vorlesen, aber eben darauf hinweisen, dass das nur ein Teil der Wahrheit ist und der andere Teil sind diese politischen und politisch motivierten Veränderungen auch, die die man den Kindern zugetraut hat. Aber über Liebe hat David Wills Folgendes geschrieben: Zuallererst müssen die Kinder sich allzeit geliebt fühlen. Wenn ich von Liebe spreche, meine ich tatsächlich Liebe. Ich meine das Gefühl, das Eltern für ihre Kinder empfinden. Ich meine nicht die Wertschätzung, die sich ein Kind durch Bravsein von den Erwachsenen erwerben kann. Ich meine nicht das gütige und manchmal auch zärtliche Gefühl, das ein Lehrer für seine Klasse empfinden mag, wenn alles gut vorangeht. Das, woran ich denke, hat keinen Bezug zum Verhalten des Kindes und ist davon auch nicht beeinflusst. Es kann nicht durch Bravsein eingekauft oder durch Fehlverhalten verloren werden. Es ist nicht bloß eine Angelegenheit, Kinder schlicht und einfach sehr zu mögen. Das kann jeder. Es geht darum, Johnny Jones sehr zu mögen, von dessen Tischmanieren einem schlecht werden kann. Er sitzt dir gegenüber und stopft so viel Essen, wie er nur kann, in seinen Mund. Das kaut er dann mit weit offenem Mund, danach lässt er beim Ausatmen einen unüberhörbaren, unappetitlichen Laut aus seinem übervollen, offenen Mund kommen. Es geht darum, Willie Smith sehr zu mögen, dessen Nase meistens in einem Zustand ist, dass sie einen zum Erbrechen bringt, fast immer, wenn man sie sieht. Es geht darum, Tommy Green sehr zu mögen, der das auch alles drauf hat und noch eine sehr hässliche Angewohnheit dazu. Es geht darum, Tommy Green trotz alledem gern zu haben, darum, ihn fühlen zu lassen, dass diese Zuneigung immer da sein wird, dass sie etwas ist, worauf er sich immer verlassen kann, das nie wegfallen wird, was auch immer er tut. Es geht darum, eine Beziehung aufzubauen, welche, so sehr das Kind sein eigenes Selbstwertgefühl verletzen mag, unsere Wertschätzung niemals beeinträchtigen kann.
Es ist ein Missverständnis, denke ich, dass nicht autoritäre Beziehung sehr oft gleichgesetzt wird mit, gar keine Grenzen setzen. Im Gegenteil, Disziplin spielt sogar eine sehr große Rolle, wenn ich nicht irre.
Disziplin ist jetzt ein Begriff, der wirklich sehr, sehr widersprüchlich sein kann, beziehungsweise vieldeutig sein kann. Unter Disziplin verstehen alle Menschen etwas sehr, sehr Unterschiedliches und anderes. In diesen Projekten, die auch hier beschrieben werden in diesem Buch, wird Disziplin meistens als zunehmende Selbstdisziplin verstanden. Und die Disziplin, die eine Gruppe fürs Zusammenleben und miteinander, also arbeiten braucht und miteinander lernen, wird eben schrittweise und allmählich mehr und mehr miteinander entwickelt. Es ist keine Disziplin, die autoritär von außen auferlegt wird, vielleicht anfangs schon noch, je nach Projekt, also die haben unterschiedlich begonnen, die Projekte, aber je länger die Gruppe miteinander eben zusammenarbeitet, desto intensiver werden in den Versammlungen, die es in all diesen Projekten gibt, selbst und aktiv eigene Regeln des Zusammenlebens entwickelt und verhandelt und reflektiert und analysiert, also was ist gut gelaufen, was hat nicht funktioniert und eigentlich wöchentlich verändert. Und das ist dieser politische Aspekt, der zusätzlich zu diesem Grundsatz der Liebe und der Wertschätzung mit hineinspielt. Das ist die Ergänzung, wie solche Projekte tatsächlich funktionieren können, dass sie sehr pragmatisch, realistisch arbeiten und schauen, eigentlich täglich und wöchentlich schauen, es besser zum Funktionieren zu bringen und sich gegenseitig das Verhalten rückzumelden und zu verbessern. Wobei der Unterschied zu den meisten anderen Orten mit Kindern und Jugendlichen ist, dass man dort den Jugendlichen vertraut, dass sie das können. Ja, also selbst Jugendliche, die das früher noch nie bewiesen haben und wo man eigentlich ein großes Misstrauen haben müsste, bringt man ihnen teilweise also Vertrauensvorschuss entgegen und es zahlt sich aus, wie man bemerkt.
Das zweite Beispiel hat mich persönlich am meisten beeindruckt. Hier geht es um eine puerto-ricanische Highschool in Chicago, die quasi als Selbsthilfemaßnahme von 8 Schülerinnen gegründet wurde, nachdem sie nach einem Schülerstreik von ihrer ursprünglichen Highschool verwiesen wurden.
Ja.
Wie hat sich das abgespielt? Wie ist da die Situation? Ich glaube, die Puerto-Ricaner und Puerto-Ricanerinnen in den Vereinigten Staaten haben grundsätzlich eine sehr schwere Position.
Ja, also wir kennen auch aus Österreich und auch aus eigenen Kontexten den alltäglichen Rassismus. Und zum alltäglichen Rassismus kommt noch eine Menge an, wie man so schön sagt, struktureller Gewalt und institutioneller Gewalt dazu, was in dem Fall bedeutet hat, die Lehrer, die versucht haben, auf Spanisch zu unterrichten, wurden vom Schulsystem rausgeworfen und deshalb wurde die alte Schule geschlossen und das hat diese Schüler so verärgert und dass sie eben begonnen haben, aktiv zu werden und haben dann mit Lehrern gemeinsam und Lehrerinnen eine eigene neue Schule gegründet. Das heißt, es war eine durch und durch politische Motivation, eben, so wie vorher schon gesagt, die eigenen Rahmenbedingungen selber zu definieren, zu gestalten und sich Freiheiten herauszunehmen, die das eben Schulsystem dort ihnen nicht gestattet hat und nicht erlaubt hat. Und in dieser Schule, die sie gegründet haben, in einem Viertel in Chicago, das ein Bandenviertel ist und wo sich 10-11-jährige Jugendliche gegenseitig, also Kinder und Jugendliche gegenseitig umbringen täglich und erschießen, einen Raum, haben mit dieser Schule einen Raum geschaffen, wo Rassismus tatsächlich keinen Platz hat. Also das haben sie geschafft. Ja. Selbst wenn es unterschiedliche Bandenmitglieder sind, dort in der Schule ist eine Art Friedensraum, also wo man sich in Ruhe lässt, wo es ums Lernen geht und wo aber jeder und jede auf ihre eigenen Kosten kommt. Das heißt, wenn ich sage, ich komme von der Herkunft her aus Mexiko und ich möchte gern mehr über mexikanische Geschichte lernen und mich da besser auskennen, dann bieten das die Lehrer an und die Lehrerinnen. Und es gibt sehr, sehr viele politische Aktivitäten. Also sie gehen auch gemeinsam auf Demonstrationen, wenn es um politische Gefangene geht, wenn es um Anliegen geht, die ihnen wichtig sind. Also es ist, sie nehmen sich dort in ihrem Lernen als die Menschen, sie fühlen sich als die Menschen wahrgenommen, die sie sind mit ihrer gesamten Herkunft, mit ihrem gesamten Dasein und mit ihren Bedürfnissen und die Lehrer und Lehrerinnen unterstützen das sehr.
Das klingt jetzt eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein, sehr nach Utopie. Ja. Tatsächlich ist diese Utopie 1972 wahr geworden. Die Dr. Pedro Albizu Campus Puerto Rican High School existiert aber seit damals und ist ein Erfolgsmodell.
Ich mag das Wort Erfolgsmodell nicht so gerne. Also man stellt sich dann vielleicht, wenn man das Wort verwendet, wirklich einen perfekten Ort vor. Es gibt keinen perfekten Ort. Also die Kinder dort und die Jugendlichen müssen damit umgehen, dass ihre Geschwister, Cousins, Cousinen und so weiter täglich draußen erschossen werden. Es gibt viel Emotionen aufzuarbeiten. Es ist einfach kein leichtes Pflaster. Ja? Also es wird sicher auch dort kein idealer Ort sein, aber den Unterschied macht aus, dass man versucht, anders als üblich damit umzugehen und das andere kann auf den Punkt gebracht werden, dass die Kinder und Jugendlichen nicht die Empfänger der Maßnahmen sind, sondern selber Akteure und Akteurinnen der Maßnahmen. Also die haben eigene Geschäftszweige gegründet und also im Unterricht gewisse Dinge hergestellt und dann auf Märkten verkauft, weil die Familien das Geld brauchen. Also es geht um ihren konkreten Alltag und Lernalltag. Und der Bildungsaufstieg, der zum Beispiel in Österreich statistisch gesehen sehr arm ausschaut, also wir sind ein Land, wo die Bildung größtenteils vererbt wird von den Eltern und Kinder mit Eltern, die geringere Bildung haben, erwerben bei uns sehr oft auch keine höhere Bildung, leider. Und in dieser Schule gelingt es, dass eben egal aus welchem Elternhaus du kommst, dass du tatsächlich in die Highschool hinaufkommst und dann in höhere Bildung hinaufkommst. Und die Freude am Lernen und die Freiwilligkeit, das ist, zieht sich durch das ganze Buch von David Gribble durch, die Freiwilligkeit am Lernen erhalten bleibt und nicht versucht wird, also die Lehrer versuchen nicht es zu erzwingen, sondern glauben daran, dass die Kinder und Jugendlichen gerne lernen möchten und arbeiten mit diesem Grundsatz.
Das Gespräch mit Lotte Kreisler und Herbert Gnauer setzen wir nach der nächsten Musik fort und diese Musik kommt jetzt von Nikki Crawford. Musik.
Bildung in Thüringen in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Auf der Frankfurter Buchmesse stellten die Kollegen von Literradio das Buch von David Kribbel, Überlebensschule, vor. Herbert Knauer, der Redakteur, ist jetzt weiter im Gespräch mit Lotte Kreisler, die das Buch ins Deutsche übersetzt hat.
Um soziale Durchlässigkeit und Aufstiegschancen geht es auch im dritten Beispiel. Die Mobandek-Schule, ich hoffe, ich spreche es halbwegs vernünftig aus, in Thailand wurde 1979 gegründet. Auch dort sehr schwieriges Umfeld.
Ja, das ist ein Waisenhaus und die Kinder kommen aus Familien, wo sie geschlagen wurden, misshandelt wurden, also haben sehr harte Gewaltgeschichten hinter sich oder ausgesetzt wurden in den Straßen. Und es ist fast, man kann sagen, es ist fast wie eine therapeutische Gemeinschaft. Also das Lernen oder die Schule steht dort nicht in erster Linie im Vordergrund, was nicht bedeutet, dass sie nicht total gerne lernen und dass dort nicht sehr, sehr viel gelernt wird. Aber in erster Linie geht es darum, dort zusammenzuleben. Die Schule ist gleichzeitig die Familie, die die Kinder haben. Und die Gründer sagen, dass selbst wenn jemand 3 Jahre lang nicht zum Unterricht kommt, zwingen wir sie nicht. Also wieder der Aspekt der Freiwilligkeit. Wenn die Kinder das Gefühl haben, sie müssen noch länger spielen, sie brauchen noch länger Luft für ihre eigenen Tätigkeiten und können sich noch nicht in den Unterricht setzen, dann ist das legitim und okay. Und sie werden dann nach 2 bis 3 Jahren langsam, also sie führen viele Gespräche, sie werden dann langsam erstmal nachfragen, später auffordern versuch's doch, probier das und das. Aber das, was ich jetzt sage, das betrifft nur eine Minderheit der Kinder. Die meisten gehen ganz ordnungsgemäß in den Unterricht und so wie in allen anderen Projekten auch, die in diesem Buch beschrieben werden, definieren sie gemeinsam mit den Lehrern und Lehrerinnen sehr stark, was sie interessiert, worüber sie lernen möchten und auch die Methoden und wie sie das gerne lernen möchten. Und auch dort gibt es eine Versammlung, eine wöchentliche, wo gemeinsam Regeln beschlossen werden. Es gibt weit über 100 Regeln in dieser Gemeinschaft, die aber wöchentlich verändert werden können, gemeinsam mit den Kindern.
Zugrunde liegt das Summerhill-System, das hier mit buddhistischen Einschlägen versetzt wurde. Was kann man sich darunter vorstellen?
Also Summerhill, man könnte fast sagen, die Mutter aller demokratischen Schulen, das 1921 gegründet wurde und, was wenige wissen, sogar 1924 ein knappes Jahr lang in Österreich stattgefunden hat, in Niederösterreich am Sonntagberg. Das, wie gesagt, ist ein kleines Geheimnis für die meisten Leute. Der Neil, der Gründer von Summerhill, hat damals in Wien Freud-Vorlesungen angehört, Sigmund Freud an der Universität. Er war sehr fasziniert davon, er war vom Beruf selber Psychologe und hat das aufgesogen wie ein Schwamm. Aber nach einigen Monaten musste er die Schule in Österreich schließen, weil die Behörden von ihm verlangt haben, er müsse Religion unterrichten. Das hat er verweigert. Er hat gesagt, ich werde niemals Kindern erzählen, woran sie glauben müssen. Und deshalb ging er von Österreich 1924 wieder nach England zurück und dort ist das berühmte Summerhill gegründet worden. Und Summerhill gibt es bis heute, das wissen auch viele nicht. Viele glauben, das hat schon längst geschlossen. Nein, es gibt es nahezu 100 Jahre lang. Und die Grundprinzipien von Summerhill sind die Selbstverwaltung der Kinder, also wöchentliche Parlamente, Versammlungen, wo die Regeln gemeinsam beschlossen werden und die Freiwilligkeit des Unterrichts. Also es gibt andere Alternativschulen, die das nicht ganz so freiwillig halten wie in Summerhill, aber in Summerhill kannst du auch 10 Jahre lang dort leben und spielen und autodidaktisch lernen und musst in keine einzige Unterrichtsstunde hineingehen. Und der Neil, der das gegründet hat und viele Bücher geschrieben hat, der hat beschrieben als Grundlage, Freiheit heilt, ja? Also indem die Kinder miteinander sich ihr Leben gestalten und in Freiheit, also es gibt keine absolute Freiheit, sagen wir in relativer Freiheit, ihre Bedürfnisse ausleben können und gegenseitig sich rückmelden, wo die Grenzen sind und was möglich ist und was nicht geht in einer Gruppe, werden sie zu sehr selbstbewussten jungen Menschen, die sich selber sehr gut kennen, ja, und dann eigentlich sehr optimistisch und selbstbewusst ihren eigenen Weg gehen. Und alle anderen Projekte, die in diesem Buch beschrieben sind, beschreiben eigentlich dasselbe. Und das Besondere an diesem Buch, der David Gribble hat für dieses Buch extra die 4 Projekte ausgewählt, ist, dass er besonders Projekte gewählt hat, wo es um Kinder geht, die keine Mittelklasse-Eltern haben, die jetzt ein großes Schulgeld bezahlen können, sondern er wollte mit diesem Buch beweisen, dass auch Kinder, die andere Erziehungsstile gewohnt sind und die nicht schon von klein auf verwöhnt sind mit Nachfragen nach ihren Bedürfnissen und was möchtest du denn und was wünschst du dir, in jeder Situation und in jeder Lebenslage es möglich ist, Kinder ins Zentrum zu stellen und ihre nicht nur Bedürfnisse, sondern auch ihre Intentionen und Ziele in den Mittelpunkt zu stellen und dass sie vernünftig genug sind und gescheit und selbstständig genug sind, das zu machen.
Das 4. und letzte Projekt, das David Gribble vorstellt, ist das Butterflies-Projekt in Delhi. Hier geht es ebenfalls um Straßenkinder, um Kinderarbeit, ja, aber auch um die Gründung einer Kindergewerkschaft.
Ja, also dieses Projekt, wenn wir vom Aspekt der Politik sprechen, ist, kann man fast sagen, das politischste Projekt von allen. Also da geht es um gar keine Schule, sondern da werden eben an verschiedenen Zentren in Delhi einfach Lerninseln gegründet und werden ständig neu gegründet, wo die Lernbegleiter, Begleiterinnen mit einem kleinen Köfferchen hinkommen und dann gewisse Dinge im Koffer drin haben, die man zum Lernen verwenden kann. Und gleichzeitig engagieren sich die beteiligten Kinder und Jugendlichen unglaublich in verschiedenen Aktivitäten, um ihre eigene Situation zu verbessern. Ich lese ein kurzes Stück vor. Die Kinder haben eine Wandzeitung gegründet, wo 9- bis 16-Jährige Berichte über die arbeitenden Straßenkinder schreiben, die zweisprachig auf Hindi und Englisch erscheint. Sie wurde in einer Auflage von 500 Stück in der Stadt verteilt und aufgehängt. Zu weiteren Projekten zählen Straßentheater, Protestmärsche und Pressekonferenzen. Und das ist noch lange nicht alles. BBC, Butterflies Broadcasting Children, wurde nach einem Workshop gegründet, der vom British Council gefördert war, wo es darum ging, Straßenkinder zu trainieren, ihre eigenen Interviews zu führen und ihre eigenen Sendungen zu produzieren. Für die Gandhi-Friedensstiftung haben sie einige Sendungen über den Delhi Kinderrechtsclub aufgenommen. Sie nahmen eine große Pressekonferenz auf, wo sie Journalistinnen interviewten und von ihnen und anderen Medienleuten interviewt wurden. Und so weiter und so fort. Sie haben spezielle Aktivitäten, die also genderspezifisch sind und speziell sich an Mädchen richten und Mädchen, die auf der Straße leben müssen. Und so versuchen sie, indem sie ihre Lebenssituation nicht ignorieren und nicht verschweigen, sondern die Probleme offen ansprechen und angehen, die Gesamtsituation zu verbessern und zu verändern.
David Gribble, Überlebensschule. Ausgegrenzte Kinder lernen in Freiheit. Aus dem Englischen übersetzt von Lotte Kreisler, erschienen im Mandelbaum Verlag. Ich danke der Übersetzerin und fachkundigen Übersetzerin, wie ich sagen kann, Lotte Kreisler, für das Gespräch.
Danke auch für die Einladung.
Literatur. Literadio, live von der Frankfurter Buchmesse, 11. bis 15. Oktober 2017.
Detailinfos, Programm und Webradio auf www.literadio.org. On air zu hören bei Bürgerradios in Österreich, Deutschland und der Schweiz.
Wir danken den Kollegen von Literadio für diesen aufschlussreichen Beitrag. Mit der Sendung Bildung in Thüringen sind wir damit am Ende. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wir hören uns wieder am ersten Donnerstag im Monat November. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.